Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe, im Studio Dominik Miller. Ich begrüße Sie zu unserer fünfteiligen Reihe zum Thema Liebe ist stärker als der Tod. Das hört sich an wie ein spannender Film, eine Schmachtschnulze mit viel Spannung, mit Bösewichtern, Guten, Bösen und Verbündeten. Aber soweit einfach mal der kurze Ausblick, ob es vielleicht ein Film sein könnte. Nein, Sie sind nicht im Film, Sie sind live im Radio. Sie hörten den ersten Teil mit dem Titel Der Feind. Darauf aufbauend hören Sie heute den zweiten Teil, Der Fremde. Der Referent, Herr Michael Papenkort, der ist seit rund 25 Jahren vollzeitlich tätig bei einer katholischen Laienmissionsorganisation. Dabei besucht er zahlreiche Gruppen, Gemeinschaften und Gemeinden zu Vorträgen, Seminaren, Workshops und Gesprächen. Und er ist nicht nur Westfale, sondern ein profunder Deuter der Heiligen Schrift. Wir freuen uns, ihn als Referenten zum Thema bei uns begrüßen dürfen. Guten Morgen, grüße Gott, Herr Papenkort.
Grüß Gott, Herr Miller.
Herr Papenkort, Sie arbeiten bei einer Laienmissionsorganisation, die heißt ICPE. Und da kommt doch beim Missionieren das Thema Tod sicher nicht so prickelnd an bei den Leuten, oder?
Nein, ist auch nicht die Einstiegstür. Aber nein, das ist, wenn wir im Glauben stehen, dann werden wir im Glauben auch Antwort auf diese Frage finden.
Okay, jetzt mal ganz kurz mit wenigen Sätzen beantwortet. Und was brachte Sie darauf, im Rahmen einfach auch Ihrer Tätigkeit, den Tod zum Thema zu machen?
Das ist ganz einfach. Mein Vater war 5 Jahre krank, krebskrank. Und dann zeigte sich das irgendwann mal ab, dass er dann doch stirbt. Und dann fiel mir ein Buch in die Hand. Und eben genau dieses Buch, das wir in diesen 5 Sendungen durch besprechen. Und das hat mir sehr geholfen, mit dem Tod selber umzugehen, überhaupt den Tod mal anzuschauen. Und seitdem ist mein Umgang mit dem Tod, mit meinem Tod und mit meinem Leben, mit mir selbst, nicht derselbe.
Also einfach wirklich persönliche, eigene Erfahrung.
Ja.
Und wir hören jetzt den Vortrag von Herrn Papenkort. Liebe ist stärker als der Tod, heute der Fremde. Herr Papenkort, bitte.
Wenn wir heute über den Fremden sprechen, über den Tod, über diese Maske, die wir dem Tod aufsetzen, dass er ein Fremder ist, möchte ich vielleicht beginnen mit der Frage, was ist eigentlich das Gegenteil von Liebe? Vielleicht denken die meisten, das Gegenteil von Liebe ist Hass. Aber das wissen wir eigentlich, dass es das nicht wirklich ist. Denn ich kann durchaus jemanden lieben und hassen. Aber ich kann nicht jemanden lieben und dem gleichzeitig gleichgültig gegenüberstehen. Also ist das Gegenteil von Liebe eigentlich vielmehr Gleichgültigkeit. Ignorieren, kalt stehen lassen, so tun, als wäre er gar nicht da. Gleichgültigkeit ist der sichere Tod jeder Liebe. Gleichgültigkeit killt jede Beziehung. In dem Buch Hiob, irgendwo mitten in der Heiligen Schrift, da sehen wir ein wunderbares Beispiel. Hiob kümmert sich. Er fährt fürchterlich Schlimmes und er liebt Gott und er hasst ihn. Er nennt ihn an irgendeiner Stelle sogar seinen Feind. Aber Gott ist dem Hiob nicht egal. Auch nicht in seinem Schmerz und seiner Qual. Da hat Hiob diese 3 Freunde. Und diese 3 Freunde, die behandeln Gott so wie etwas Ungefährliches, wohl Ehrbares, aber es ist eigentlich so etwas, das man bedeckt mit allen möglichen Worthülsen, traditionellen Plattitüden halt. Aber sie erkennen nicht, so wie Hiob das wusste, Gott ist nicht ein Onkel. Gott ist ein Erdbeben. Und Hiob kämpft mit Gott. Die 3 Freunde, die flüchten vor Gott. Die fliehen, während sie über ihn reden. Hiob spricht mit Gott wohl in Bitterkeit und lästert, aber er spricht eben zu Gott. Er spricht mit Gott. Diese 3 Freunde, die sprechen nur über Gott. So als ob er gar nicht da wäre. So als ob er abwesend ist.
Also Gott lässt lieber mit sich schimpfen und mit sich hadern, als dass man schweigt und er einem gleichgültig ist.
Weil Gleichgültigkeit keine Beziehung ist.
Mhm.
Und wir sehen dann hier in dieser Geschichte mit dem Hiob auch deutlich, dass es besser ist zu kämpfen, als zu fliehen. Diese Gleichgültigkeit, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist eine tote Beziehung So eine tote Beziehung mit anderen, eine tote Beziehung zu Gott, aber auch eine tote Beziehung zum Tod selbst. Das ist so wie das gesichtlose Gesicht. Wir machen den Tod zu einem Fremden, zu einem ohne Gesicht. Aber wir müssen uns diesem gesichtlosen Gesicht stellen. Diesem Gesicht, das wir nicht kennen, gar nicht kennen wollen. Wir sehen es nicht, hat kein Gesicht. Wir verbergen das Gesicht, weil wir es nicht sehen wollen. Aber warum? Warum wollen wir nicht einfach dann den Tod begraben? Warum sollen wir dann den Fremden nicht einfach ziehen lassen? Und dafür gibt es natürlich viele Gründe. Der eine ist, dass der Tod sicher die tiefgreifendste Tatsache meines Lebens ist. Der Tod ist das wichtigste Ereignis in meinem Leben. Und niemandes Tod ist einfach gewöhnlich. Im Tod wird jeder etwas Besonderes. Dann sehen wir immer noch, wie dieser Tod ist wie so eine große Sphinx, wo wir nicht wirklich sehen, was es denn ist und was es soll. Aber es gehört eben zum Wesen des Todes, dass er faszinierend ist und fesselnd ist. So wie alles Große, alles Unbekannte irgendwie anziehend ist. Das Unbekannte, das fasziniert uns. Na, schauen Sie, wenn Sie in einem Bus sitzen und da steigt ein Mann ein, dann fragen Sie sich nicht, warum steigt der Mann hier ein? Aber wenn eine Giraffe in den Bus einsteigt, dann sagen Sie, Moment, was macht die Giraffe in dem Bus? Weil es was Ungewöhnliches, da fange ich an zu fragen, fange ich an zu suchen. Und der Tod ist wie diese Giraffe. Alle Erzählungen, Mythen, wie auch immer, die nehmen immer die Anwesenheit des Todes als etwas Unbekanntes, Unnatürliches. Die wundern sich über diese Anwesenheit des Todes in diesem menschlichen Bus. Weil der Bus eben nicht das Zuhause ist von der Giraffe, so wie unser Leben eben nicht das Zuhause des Todes ist. Der Tod hat sich eingeschlichen wie ein Fremder in unser eigenes Haus.
Also wir erkennen ihn sofort als einen Störfaktor in unserem Leben, in unserem Bus. Die Giraffe gehört in die Savanne und nicht in den
Bus. Genau, ist fremd. Und dann, was macht der hier? Der Martin Heidegger, so ein Philosophenmensch, der hat den Tod mal beschrieben als ein fremdes, unheimliches Ding, das uns ein für alle Mal unser Zuhause nimmt, kaputt macht. Dann kann man ja mal schauen, wie andere Menschen mit dem Tod umgegangen sind.
Ganz kurz nochmal die Frage, Herr Papenkort. Also das Seltsame ist sozusagen, da steigt eine Giraffe in unseren Bus ein und wir fragen die nicht mal, sag mal, was machst denn du hier? Glaubst du nicht, dass du am falschen Ort bist? Oder wir setzen uns oder wenden uns nicht an unseren Sitznachbarn und fragen den, was macht denn der hier?
Ja, genau. Die Giraffe hat nichts mit mir zu tun, ich habe sie nicht reingelassen.
Wir schweigen einfach dazu.
Genau.
Okay, und das ist ja eigentlich ein völlig absonderliches Verhalten, wenn man es sich mal vorstellt.
Aber das ist das, völlig, was wir mit dem Tod machen, ja.
Okay.
Das ist genau das, was wir mit dem Tod machen. Wie sind denn die anderen Kulturen mit dem Tod umgegangen? Die Menschen zum Beispiel in der Antike, was haben die mit dem Tod gemacht? Auf jeden Fall hat der Mensch in der Antike nicht so getan, als gäbe es den Tod gar nicht. Genau andersrum, in der Antike war das Nachdenken und das sich kümmern, das Integrieren des Todes zentral zum Leben. Und wir wissen das, ne? Die ältesten und die meisten und die imposantesten Relikte und Dinge, die wir von unseren Vorfahren haben, das hat irgendwas zu tun mit Beerdigungen, mit Gräbern, mit Mausoleen und so. Es gibt ein ägyptisches Totenbuch. Und das ist wahrscheinlich das älteste Buch der Menschheit, irgendwo um, weiß ich, 5000 vor Christus geschrieben. Und dieses älteste Buch wurde geschrieben, um eine Person auf den Tod vorzubereiten.
Also ein Leitfaden.
Ja, genau. Und auf das Leben nach dem Tod. Und dann sehen wir hier, was wohl die älteste Lebensphilosophie des Menschen ist. das Leben als Vorbereitung auf den Tod. Eben nicht ein, wir verstecken den Tod so lange wie es geht, sondern wir leben mit dem Tod und auf den Tod hin. Im Mittelalter, da war das auch immer noch ein bisschen anders. Im Mittelalter, da gab es so Maximen, eine, die hieß Memento Mori, denke an den Tod. Oder Respice Finem, schau auf das Ende. Das waren so Maximen, an denen sich die Leute im Mittelalter gehalten haben. Was auch immer der Tod für die damals war, ein Fremder war er nicht. Die sind mit ihm umgegangen. Früher haben die Menschen darum gebetet, dass sie bewahrt bleiben vor einem plötzlichen, unvorbereiteten Tod. Heute?
Es gibt ja heute noch die Gebete um eine gute Sterbestunde oder so.
Ja, aber die meisten heute hoffen viel eher, dass sie einen plötzlichen und unvorbereiteten Tod sterben, weil sie nicht über den Tod nachdenken möchten. Sie möchten das vermeiden. Der Tod, wenn er denn kommen muss, soll er kommen, aber bis dahin lebe ich. Und dann wollen wir uns fragen, warum ignorieren wir eigentlich in unserer modernen Kultur den Tod?
Wir, die wir uns doch so für fortschrittlich halten und über alles reden und über alles gibt es eine Talkshow, oder?
Eben. Aber der Tod ist irgendwie tabu. Warum behandelt unsere Kultur, warum behandeln wir den Tod wie einen Fremden? Die Kulturen vor uns haben das nicht getan. Was ist also so anders an unserer modernen Kultur? Da gibt es sicherlich viel, was anders ist. Aber ich möchte gerne auf 6 Dinge eingehen, die in unserer Kultur den Tod zu einem Fremden machen werden lassen. Das erste ist Kollektivismus. Kollektivismus, wir sind kollektivistisch orientiert.
Können Sie das nochmal ein bisschen mehr eindeutschen, kollektivistisch?
Machen wir.
Okay.
Andere. Wir treten nicht einzeln auf. Wir hängen uns an Gruppen, an Gesellschaften. Wir passen uns ihnen an. Wir leben in Stereotypen. Wir leben in einer Kultur, wo wir auf den anderen schauen, wo das Merkmal eben ist, auf den anderen schauen, mit dem anderen. Das Gehabe des anderen, die Gedanken des anderen übernehmen. Wir leben in Stereotypen.
Was trägt der andere für Klamotten? In was für einem Haus wohnt er? Welches Auto fährt er?
Da sieht man das wunderbar. Nicht? Wenn man Mode ist nur möglich, wenn das hier stimmt, dass wir auf den anderen schauen. Sonst würde sich keiner um Mode scheren.
Weil jeder das trägt, was er für schön findet.
Und nächstes Jahr was anderes. Funktioniert auch nur, weil wir das machen. Die Medien funktionieren auch nur so. Aber dann kommt es auch auf den Punkt Werte. Die übernehmen wir auch von anderen. Es ist dann nicht mehr falsch oder richtig, sondern es ist, was sagt denn die Mehrheit, die Masse, die Gesellschaft? Deshalb, wir denken also von den Leuten um uns rum. Wir sind eben nicht mehr geleitet von unserem Inneren, sondern wir sind geleitet von diesem auf die anderen schauen. Und dann ist das einzige Gesicht, das wir haben, das Gesicht der Menge, das Gesicht der Masse. Wir verlieren den Sinn für unser eigenes individuelles Gesicht. Dann haben wir zunehmend Angst davor, alleine zu sein, weil wir dann unsere eigene Gesichtslosigkeit entdecken und weil wir im Alleinsein uns unserer eigenen Gesichtslosigkeit stellen müssen. Aber im Tod sind wir nicht allein. Wir leben gemeinsam, aber wir sterben allein.
Nochmal, dann haben Sie sich gerade versprochen, im Tod sind wir dann allein.
Genau, okay. Im Tod sind wir allein.
Weil das hätte jetzt gerade keinen Sinn gemacht.
Nein, das war ein Absurd.
Gut.
Im Tod sind wir allein. Dem Tod begegnen wir nicht als Masse, als Gruppe. Dem Tod begegnen wir allein.
Der Tod ist immer mein Tod.
Ganz bestimmt. Mhm. Aber der Mensch, der lebt im auf den anderen Schauen, der tritt dem Tod dann gegenüber und hat nur das Gesicht dieser gesichtslosen Masse. Er kennt sein eigenes Gesicht gar nicht. Oder er hat gar kein eigenes Gesicht. Nun kann man ja fragen, sind wir nicht irgendwie alle eins im Tod? Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht alle eins im Tod. Wir sind alle einzeln im Tod. Genau dort ist eben niemand dem anderen gleich. Wir sind alle verschieden. Wir sind keine fotokopierten Seelen. Wir sind keine Kopien. Als Kopien können wir uns dem Tod nicht stellen. Der Tod ist immer original. Im Tod signieren wir das Selbstporträt unseres Lebens, an dem wir ein Leben lang gemalt haben. Und dieses Selbstporträt ist ein absolutes Unikat.
Kurze Frage dazu nochmal. Also wenn ich im Tod mein eigenes Selbstporträt signiere, also ich setze meinen Namen drunter, jawohl, jetzt ist das Bild fertig, so stimmt's. Das heißt, der Tod hält mir, weil ich kann ein Selbstporträt nur malen, wenn ich in den Spiegel schaue. Ja? Also der Tod hält mir sozusagen den Spiegel vor, damit ich wirklich mich selbst erkenne und nicht das Gesicht der Masse, sondern wirklich mich. Verstehe ich das so richtig, Herr Pfaffenkort?
Ja, nur für manche ist das dann ein bisschen ein leeres Bild, weil wir das selbst nie entdeckt haben.
Also das heißt, selbst im Tod sehe ich nur ein leeres Bild, oder das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz.
Im Tod habe ich entweder mein eigenes Ich, mein Selbst, mein Gesicht, oder das muss ich aber im Leben dann entdeckt haben. Mhm. Mein inneres Selbst, mein inneres Ich. Aber weil wir nur auf nach außen, da kommen wir gleich noch drauf, bedacht sind, sehen wir das gar nicht. Wir sind keine innerlichen Menschen, wir sind auf das Äußerliche bedacht. Mhm. Wir denken nach außen, wir denken in Gruppen. Und wir vergessen, wer wir selber sind. Und wenn wir dann im Tod stehen, da ist der andere nicht da. Da stehen wir nur mit dem, was und wer wir selber sind. Und was und wer wir von diesem Selbst sehen. Das Zweite, was uns dahin bringt, den Tod zu einem Fremden zu machen, ist unser Skeptizismus. Wir sind skeptisch. Wir bezweifeln alles. Wir sind dogmatische Skeptiker. Unser offizielles Dogma ist, es gibt kein Dogma. Es gibt keine Klarheit. Es gibt keine gültigen Aussagen. Es gibt keine Wahrheiten. Aber dessen sind wir ganz sicher, dass es das nicht gibt. Also vermeiden wir natürlich auch, über den Tod nachzudenken. Warum? Weil wir keine Antwort haben auf diese unbehagliche Frage, die er uns so penetrant stellt. Wir gehen also auf den wichtigsten Moment unseres Lebens, unseren Tod, unvorbereitet vor. Wir denken nicht darüber nach. Wir vermeiden es, darüber nachzudenken.
Also in jede Besprechung, in jedes Gespräch, zu jedem Date gehe ich doch irgendwie vorbereitet. Ja.
Nur zu dem eben nicht. Mhm. Der Grund, warum wir so unvorbereitet darauf zugehen, liegt auch darin, dass wir das nicht kennen, was die Kulturen vor uns kannten. Sinn und Bedeutung des Todes, Sinn und Bedeutung des Lebens, die sind uns irgendwie entfleucht. Die sind uns abhanden gekommen. Das erklärt dann auch, warum wir so Angst haben vor Stille. Wir brauchen Geräusche, die uns ablenken von dem Bewusstsein, dass wir keine Ahnung haben vom Tod. Bis nächstes
wird ja auch der Papst verwendet.
Ja, genau. Wir sehen alles relativ. Wir wollen alles relativ sehen. Und wir wollen das Absolute, wir wollen das Objektive vermeiden. Relativismus bedeutet, es gibt keine objektive Wirklichkeit. Es gibt nichts Absolutes. Unsere Sicht der Welt ist ja nicht nur relativ, wenn es um Raum und Zeit geht, so wie bei Einstein, sondern es ist auch relativ, wenn es um Wahrheit und Werte geht. Es ist also alles relativ.
Ist ja eigentlich in sich unlogisch oder Blödsinn. Es ist, Wahrheit kann doch nicht relativ sein. Wahrheit ist Wahrheit, oder?
Das glauben Sie und ich.
Ach so, weil ich als Christ denke ich das eben.
Ja, nicht, okay. Wir glauben, dass es eine objektive Wahrheit gibt und dass es das Absolute gibt. Aber selbst Sie und ich ziehen das auch nicht immer sehr konsequent durch, sage ich jetzt mal so, Herr Müller. Relativ ist ein Wort, das kommt aus dem Lateinischen. Und das bedeutet in Beziehung, bezogen auf, so Relation, das ist alles so eine Wortquelle. Das Relative, wenn es in Beziehung steht zu etwas, gibt es also nur so lange, wie es das Absolute gibt, auf das es sich bezieht. Wenn jetzt das Absolute verschwindet, wird das Relative sinnlos. Das ist ganz einfach. Steht eine Leiter am Baum, fällt der Baum, weil er gefällt wird, fällt die Leiter mit. Die Leiter steht sozusagen in Beziehung zu dem Baum. Und der Baum steht für das Absolute. Wird der Baum gefällt, fällt die Leiter auch. Sie steht eben nicht alleine. Aber selbst wenn es nichts Absolutes gibt, selbst wenn Gott tot ist, gibt es immer noch dieses eine subjektive Absolute, den Tod. Der steht unbeweglich da.
An der Stelle, wenn ich noch mal kurz einhaken darf, Herr Papenkort, eine Hörerin stellt eine Frage noch zu dem letzten Aspekt, den Sie da hatten, dass wir in Gruppen sind oder dass wir dem Tod alleine begegnen. Die Frau Seisenberger, die möchte wissen, warum jeder alleine ist, weil es heißt doch im Sprachgebrauch, im Tod sind wir doch alle miteinander verbunden und vereint.
Schauen Sie, ich wünsche allen von uns, dass wenn wir sterben, unsere Familie und Verwandtschaft um unser Sterbebett steht und aber sterben tut jeder ganz alleine. Wenn Sie schon mal dabei waren, wenn einer stirbt, Sie können ihm dabei nicht helfen. Sie können ihm die Stirn kühlen und weiß ich alles, was man Gutes tun kann. Aber das Sterben macht jeder ganz alleine. Wir sind nicht alle gemeinsam im Tod. Wir sterben individuell. Jeder stirbt seinen eigenen Tod.
Okay.
Also.
Beim Relativismus waren wir.
Da waren wir, genau. Es bleibt, egal was wir denken und sehen, es bleibt immer dieses eine Absolute, der Tod. Nicht nur irgendein Tod, sondern ganz besonders mein Tod. Unsere Welt, die spricht zu uns immer nur von Relativem. Aber in unserem Herzen hören wir immer noch dieses eine absolute Wort. Und dieses Wort ist der Tod. Er ist da. Und er wird uns immer unbequem, weil wir uns nie mit ihm auseinandersetzen. Es ist ein Fremder, der nie von unserer Türschwelle geht, obwohl wir ihn ständig abweisen. Er bleibt einfach stehen. Ein weiteres Element, das uns nicht hilft, diesem Fremden zu begegnen, das uns immer mehr diesen Fremden zum Fremden machen lässt, ist Technologie. Technologie ist für uns etwas ganz Wichtiges. Aber es entfremdet uns vom Tod. Nicht? Unsere Zivilisation seit gut 200 Jahren kniet andächtig, anbetend vor dem Schrein der Technologie. Und das heißt eben der Eroberung der Natur durch den Menschen. Wir bekommen die Natur in den Griff. Und das ist ein Unterschied, den wir in diesem Gedanken, in diesem Ideal finden, der enorm wichtig ist. Schauen Sie, für alle Vorstellungen, ausgehenden Kulturen war die größte Aufgabe des Menschen, den Menschen in Übereinstimmung mit einer Wirklichkeit zu bringen, mit einer objektiven Wirklichkeit. Und zwar einer Wirklichkeit, die größer ist als der Mensch selber.
Das müssen Sie nochmal eindeutschen. Was heißt es, mich in Übereinstimmung bringen mit einer objektiven Wirklichkeit? Das ist mir ein bisschen zu gedrechselt, Herr Papenkort.
Also, der Mensch lebt, er denkt, es gibt eine Wirklichkeit und eine Wirklichkeit hier, die größer als ich ist. Und dann versucht er eben mit dieser Realität, mit dieser Wirklichkeit zu leben, seinen Platz darin zu finden, damit umzugehen, diese Wirklichkeit zu verstehen. Und dann kommen so Elemente auf wie Weisheit, Tugend, Religion. Das sind diese Elemente, mit denen der Mensch dann versucht, in dieser Wirklichkeit zu leben, diese Wirklichkeit zu verstehen, sich in dieser Wirklichkeit wiederzufinden.
Also das sozusagen als Instrumente, um mich dann, genau, um damit klarzukommen.
Genau.
Als Brille oder Krücke oder ein Hilfsmittel, um in dieser Wirklichkeit bestehen zu können.
Mhm. Okay. In unserer Kultur ganz anders. In unserer Kultur besteht die größte Aufgabe des Menschen darin, diese Wirklichkeit, und die sehen wir jetzt aber als geringer als der Mensch, nicht mehr größer, sondern geringer. Und also ist die größte Aufgabe des Menschen, diese Wirklichkeit in Übereinstimmung zu bringen mit unseren Wünschen. Wir passen uns die Wirklichkeit an. Wir sind das Größte in dieser Wirklichkeit und machen uns dann die Wirklichkeit, so gut das geht, gefügsam. Und das machen wir mit Hilfe der Technologie. Das geht also jetzt nicht mehr um die Vergöttlichung des Menschen, ne, wie werde ich Gott ähnlich, sondern jetzt geht es um die Vermenschlichung der Natur. Das ist, wonach wir streben. Das ist unser höchstes Gut. Wie können wir die Natur uns anpassen, damit alles immer noch ein bisschen bequemer wird?
Also wir schaffen uns die eigene Wirklichkeit.
Ja, genau. Weil sie ist ja geringer als wir. Über uns gibt es nichts.
Erheben wir uns selber damit zu Gott?
Ja, versuchen wir jedenfalls. Wir ignorieren den Tod, weil er nicht bequem ist und wir ihn nicht kontrollieren können. Nicht? Wir versuchen die Natur in den Griff zu bekommen. Und wir wissen, den Tod bekommen wir nicht in den Griff. Und er ist unbequem. Und darum wenden wir uns von ihm ab. Wir sagen, du bist ein Fremder, dich kenne ich nicht, mach dich vom Acker. Nietzsche.
Herr Papenkort, ja. bevor wir das Nietzsche-Fass aufmachen und es ein bisschen komplexer wird, ich habe hier noch eine Frage von einer Hörerin, der Frau Kasper, wenn ich das richtig lese. Die geht eigentlich in dieselbe Richtung wie die Frage von der Frau Seisenberger. Sie fragt, begleiten eigentlich beim Tod die Schutzengel? Also daraus spricht so auch irgendwo die Vorstellung, bin ich wirklich ganz allein? Aber eben die Frage ist nach christlichem Verständnis, begleitet einen einer, der Schutzengel zum Beispiel? Das ist die Frage von der Frau Kasper.
Ja, okay, schauen Sie. Wir können in diesen 5 kurzen Sendungen nicht alles machen.
Ja.
Ja? Es geht uns in diesen Sendungen nicht so sehr darum, wie wir sterben.
Ja.
Sondern es geht uns darum, was der Tod für mich wirklich ist. Denn der Tod ist nicht einfach nur das Ende des Lebens. Die erste Sendung, da haben wir darüber gesprochen. Ja? Der ist nicht einfach nur das Ende des Lebens, sondern unser Leben ist ein Leben auf den Tod. Ich sterbe jetzt. Mein Leben ist ein beständiges Sterben. Wir reden also nicht nur einfach über diese berühmte Todesstunde.
Sondern über unser ganzes Leben eigentlich.
Ja, ja, natürlich. Mhm. Die Frage ist, was für einen Sinn macht der Tod? Und wir als Christen, wir nehmen viel zu schnell diese Abkürzung, die uns nicht wirklich weiterhilft. Wir sagen, Mensch, aber hinter dem Tod gibt's doch ewiges Leben. Wupp, und bin ich drin. Dann weichen wir dem Tod wieder aus.
Okay, verstehe.
Verstehen Sie, wir vermeiden es, dem Tod ins Gesicht zu schauen. Nicht nur in der Sterbestunde, sondern meinen Tod trage ich in mir jetzt. Ich sterbe, nicht, seitdem ich geboren bin, sterbe ich. Der Tod ist ein Element von mir. Es ist meines, es ist in meinem Leben. Er ist da. Und dass wir uns so schwer damit tun, das zu akzeptieren und zu sehen, das ist zum einen der Grund, warum wir diese Sendung machen.
Ja.
Zum anderen ein Zeichen dafür, dass es stimmt. Er ist uns komplett fremd geworden. Ganz anders als in Kulturen vor uns.
Werden wir noch in folgenden Sendungen hören. Da geht es ja um der Tod als Freund.
Ja, das geht alles noch viel weiter. Aber
vielleicht hat die Frage der Hörerin oder die Fragen der Hörerin auch nochmal geholfen, wirklich den Fokus scharf zu ziehen, nochmal auf das Thema auch dieser Reihe, wirklich den Tod kennenzulernen.
Ja.
Und damit auch mich und mein Leben besser zu verstehen und in einem anderen Licht zu sehen, auch in dem Licht von was Größerem, auch wie Sie es gerade gesagt haben. Ja.
Genau. Also wir versuchen mit dieser Technologie beständig das Leben bequem zu gestalten. Und zwar versuchen wir das umso mehr, je deutlicher wir Sinn und Ziel des Lebens aus dem Auge verlieren. Denn wenn wir Sinn und Ziel aus dem Auge verloren haben, dann wollen wir uns einfach nur noch bequem einrichten, weil ohne Sinn und Ziel Leiden und Schmerz und Sinnlosigkeit unerträglich wird. Wir sparen uns an dieser Stelle einfach den Nietzsche und nehmen es einfach so mit.
Okay.
Nicht der, in unserer Sinnlosigkeit grinst uns der Tod an und wir erstarren. Und damit wir wieder ein Lächeln bekommen in unser Gesicht, hängen wir ihm einfach diese Maske des Fremden auf. Ich kenne dich nicht. Dich gibt es für mich gar nicht. Bleib mal aus meinem Leben, vielleicht am Ende nochmal. Er ist aber beständig bei mir auf der Matte oder auf der Türschwelle, wie auch immer. Das andere, das ist ein bisschen ähnlich, so ein wunderbares Wort, das heißt Hedonismus. Das verstehen wir alle sofort. Wir leben, als wären Vergnügen und Lust das höchste Gut. Als ob das, worum es wirklich geht, das, wonach man wirklich streben soll, ne, Vergnügen, Freude, Spaß, Lust, das, darum geht es. Wir suchen nach diesem Glück, aber nicht in einem antiken Sinn, ne, so wie die Leute in der Antike damals, weil die haben unter diesem Glück so eine Vollkommenheit verstanden. Die versuchten, vollkommen zu werden. Die haben gestrebt, gefragt, gesucht nach, was ist Vollkommenheit? Wir suchen einfach, ganz simpel, nach unserer eigenen Zufriedenheit. Bin ich zufrieden, ist die Welt in Ordnung. Wir beten nicht, wir beten das Leben an, die Freiheit und das Vergnügen und eben nicht das Leben nach dem Tod, den Dienst für Gott und das Streben nach Wahrheit. Was wir machen, in unserer Kultur, wir ziehen der Wahrheit das Vergnügen vor. Was uns leitet, ist Vergnügen, Freude, Spaß, Bequemlichkeit und nicht Wahrheit. Und darum denken wir nicht über den Tod nach. Schauen Sie, der Tod ist ein Konflikt. Ist ein Konflikt, in dem ich selber stehe. Ein Konflikt ist nicht bequem. In diesem größten aller Konflikte werde ich selber herausgefordert. Und ich muss mich dieser Prüfung stellen und ich werde sie verlieren. Ich werde sterben. Das ist nicht bequem.
Ja, aber das ist doch eigentlich furchtbar, Herr Papenkort. Ich meine, ich werde es verlieren. Das sind jetzt einfach ganz furchtbare Aussichten eigentlich. Gibt es denn da auch Hoffnung?
Ja, ne? Nächste Sendung. Wir sind ja auf einer Reise. Und er ist in der zweiten Station.
Mhm.
Dieser Konflikt, das ist der Konflikt, dem wir aus dem Weg gehen.
Aber das wäre ein Konflikt, der Klärung bringen würde. Wenn ich mich ihm stellte, so wie ein klärendes Gespräch, wenn ich Streit mit meinem Freund habe, ja, redet miteinander diesen und dann kann sich dieser Konflikt klären. Kann ich das einfach so sehen, mein Konflikt auch mit dem Tod, wenn ich es wirklich thematisiere, wenn ich mich dem stelle, ist dieser Konflikt eigentlich eher ein reinigendes Gewitter?
Nein, schauen Sie, die Kulturen haben wir gerade gesprochen, in der Antike und im Mittelalter, die haben sich mit diesem Konflikt beschäftigt, bevor ich dann in der Todesstunde angekommen bin. Sie sind da nicht unvorbereitet, nicht ohne Nachdenken angekommen.
Ja.
Sie haben das nicht ein Leben lang vermieden, nachzudenken, was ist der Tod, warum gibt es den Tod, was soll ich mit dem Tod in meinem Leben? Denn der Tod, ne, mit den anderen, von mir aus, aber was ist denn mit dem Tod in meinem Leben? Was mache ich denn mit meinem Tod? Ich sterbe. Wir ziehen also das Vergnügen vor, denken darum nicht über den Tod nach und gehen darum diesem Konflikt aus dem Weg. Das andere, das letzte von den Sechsten, darüber steht Externalismus. Das Wort können Sie auch wieder vergessen, wenn Sie wollen. Es geht einfach darum.
Wenn ich es nicht vergessen könnte, dann müsste ich Sie jetzt fragen, was ist das Erwartenkopf?
Es geht darum, dass wir von dem äußeren Leben auf das Äußere bedacht sind. Wir sind kein meditatives, kontemplatives, nachdenkliches Volk. Wir leben außerhalb von uns selbst. Wir pflegen das innere Leben nicht mehr so. Wir denken, Mensch, das innere Leben, toll, das für Mönche und Mystiker, aber ich brauche das. Ich bin ein moderner Mensch. Ich muss tun dies und das und jenes. Wir identifizieren uns über unsere Beziehungen, über unsere soziale Stellung, über das, was wir tun. Nicht, wenn Sie jemanden kennenlernen, die erste, ne, Sie sagen Ihren Namen und dann die erste Frage ist, und was machen Sie beruflich? Wenn nicht, wer sind Sie? Was machen Sie beruflich? Und selbst in der Frage, wer sind Sie, fragen wir nach, welche Stellung bekleiden Sie und was ist Ihre Ausbildung? Wir identifizieren uns über Äußerliches, nicht über Innerliches. Und schauen Sie, was bliebe, wenn wir all unsere Masken, Rollen und Beziehungen ablegen müssten?
Oh je, Herr Papenkort, oh je.
Ja, Herr Müller, dann bliebe für die allermeisten von uns einfach ein großer Schreck, weil dann da auf einmal eine große Leere ist, ein großes Nichts, als ob da niemand wäre, weil ich mich um diesen, der da eigentlich sein soll, nie wirklich gekümmert habe. Und dann empfinde ich das Alleinsein oft als bedrohlich, weil ich gar nicht sicher bin, wenn ich allein bin, ohne Masken und Rollen und Wichtigkeiten und Tun, ob dann da wirklich ein eigenes Ich, ein eigenes Selbst wirklich da ist. Und um diesem allen auszuweichen, erfinde ich ganz viele Ablenkungen, eben Äußerlichkeiten. Und selbst wenn wir allein sind, denken wir nicht über uns nach, sondern über andere.
Was denken die anderen, die ganzen inneren Monologe, die man dann hält?
Genau, und was die anderen alles machen sollten, ändern sollten, warum sie blöd sind und weiß ich was. Wenn wir über uns nachdenken, denken wir über uns nach als das, was wir tun sollen, möchten, könnten. Wir denken nicht darüber nach, wer wir eigentlich sind. Diese Frage ist uns oft wirklich fremd. Also suchen wir Ablenkung. Und zwar so viel wie möglich, weil wir Angst davor haben, mit uns selbst allein zu sein. Aber im Tod sind wir mit uns selbst allein. Wir fürchten den Tod und machen ihn darum eben zu diesem Fremden. Wir haben Angst davor, mit unserem Selbst allein zu sein. Wir fürchten uns vor der Begegnung mit dem Tod, mit dem Gedanken vom Tod, weil wir nicht so sicher sind, wer das denn in uns wirklich ist und ob denn dieser jemand in uns wirklich ein Gesicht hat, ein Selbst, oder ob es nicht doch einfach nur etwas Leeres ist, wenn da keine Maske mehr ist. Ob es nicht etwas Leeres, ein leeres Etwas ist im Leben wie im Tod. So als ob wir in einen Spiegel schauen und nichts sehen, da nichts drin ist. Und dann ist das manchmal so, dass man den Tod anschaut, den Tod anzuschauen, ist dann manchmal so, als ob wir in ein tiefes Nichts blicken. Aber wir schauen in unseren eigenen Spiegel dabei. Und dann kann sich der Mensch entscheiden, wenn er vor diesem Spiegel steht, schaue ich rein oder schaue ich weg? Und dieses Wegschauen, dieses Ausweichen, das ist etwas, was wir beständig versuchen, was aber einen enormen Aufwand braucht. Nicht? Um dem Tod auszuweichen, muss ich was Großes bewegen. Und schauen Sie, der Tod ist ein massives Ding, ein Riesenteil. Und das lässt sich nicht einfach verbergen. Genauso wie ein Berg sich nicht einfach verbergen lässt.
Selbst wenn ich eine Decke drüber breite, ja, ich immer noch, da ist was Großes drunter.
Ist trotzdem noch da, genau. Mhm. Schauen Sie, selbst wenn wir den Tod desinfizieren, ihn betäuben, homogenisieren, mechanisieren, institutionalisieren in Krankenhäusern, ne? Und wenn wir ihn dann endlich aus unserem Blickfeld verschwunden, verbannt haben, dann ist er doch nicht verschwunden aus uns.
Weil diese Furcht auch immer noch in uns ist, dass ich gesichtslos bin, dass ich bedeutungslos bin.
Ja, aber auch, weil er wirklich zu uns gehört. Der Tod gehört zu meinem Wesen.
Da würde eine Frage passen, die die Frau Hecht hinterlegt hat. Als Gott uns erschaffen hat, hat er da sozusagen gleichzeitig unseren Tod schon im Blick gehabt? Weil Sie gerade sagen, der Tod gehört so dazu. Der ist Teil unseres Lebens.
Im Blick gehabt hat er ihn auf jeden Fall. Man kann Gott nicht überraschen, ne? Also es gibt nichts. Also ich kann ihm nicht heute was erzählen, was er noch nicht gewusst hat. Gott weiß, Gott ist allwissend. Aber der Tod, jedenfalls so wie die Heilige Schrift uns das sagt, der Tod kam durch die Sünde. Sind wir in der Sendung von vor 14 Tagen. Mhm. Nicht? Der Tod kam durch die Sünde. Nicht durch irgendjemandes Sünde, sondern durch meine Sünde. Nicht? Der Tod ist nicht etwas, an dem ich völlig unbeteiligt bin. Also würde ich vielleicht einfach mal in die Sendung hineinhören. Da kommt das dann ein bisschen breiter noch.
Gut.
Mhm. Ja. Wenn wir also jetzt sehen, dass wir den Tod auch mit viel Aufwand nicht wirklich verbergen können, wir können ihn nicht einfach verbannen, irgendwie rausschmeißen, irgendwie ausradieren. Wenn das nicht geht, wie um alles können wir denn dann dem Tod als Fremden gegenüberstehen, wenn wir ihn doch kennen? Wie kriegen wir das hin? Wir kennen den Tod. Er ist Teil von uns. Er gehört zu unserem Wesen. Wir wollen ihn aber nicht anschauen. Wie kriegen wir das hin? Und da sind wir sehr erfinderisch. Nicht? Wir verlagern das nach außen. Nicht Externalismus. Eben nur nicht nach innen. Also wir haben erkannt, wir wissen, dass wir sterben. Ich sterbe. Aber ich sage dann nicht, ich sterbe. Wir sagen, alle Menschen sterben. Jeder stirbt. Ich bin aber nicht alle. Ich bin diese individuelle, einzigartige Person. Dann versuchen wir das eben ein bisschen anders. Wir geben wohl zu, dass ein anderer stirbt. Nicht? Er wird sterben oder er ist gestorben. Aber nicht unseren eigenen. Wir sagen nicht, ich bin der, der stirbt.
Oder ja, das wird ja auch oft bei Beerdigungen die Frage gestellt oder für den gebetet, der als nächster sterben wird, erinnere ich mich.
Ja.
Und da denke ich mir immer, tja, ich schaue in die Runde, wer wird's wohl sein? aber genau. auf mich schaue ich nicht, ja.
Genau, wir versuchen damit Abstand zu halten vom Tod. Wir versuchen den Tod äußerlich zu halten, eben außerhalb von mir. Wir versuchen den Tod nicht zu verinnerlichen. Nicht, dass ich mit meinem Tod irgendwie unterwegs sein will, soll. Eben nicht mehr dieses Memento Mori. Ne? Gedenke, dass du stirbst. Nicht nur, oh ja, da gibt es ein Ende. Sondern denk jetzt, der Tod, er ist mit dir unterwegs. Er ist Teil. Teil von deinem Wesen. Du kannst ihn nicht ausklammern. Das ist eine Frage, ein Aspekt, den finde ich schon spannend eigentlich. Ob man nicht über einen Begriff nachdenken könnte, der eine als Pornografie des Todes. So, Mensch, Moment, Pornografie, ne? Spätestens an diesem Moment sind alle Zuhörer aufgewacht.
Okay.
Unterhaltungsmedien, ja, die Geschäfte machen mit Gewalt, ne, mit brutaler Gewalt, die machen den Tod zu einem Objekt. Die behandeln den Tod genau so, wie Pornografie Sex behandelt. Nicht? Die machen Sex eben zu einem Es, zu einem Ding, zu einem Etwas, zu einem Objekt. Und bei sexueller Pornografie bedeutet es eben dann, den menschlichen Körper nur als ein Objekt sexueller Begierde und deren Erfüllung zu sehen. Nicht als ein Instrument, mit dem ich das Ich, die Seele ausdrücke. Und ne, so Begriffe wie Versprechen, Entscheidung, Hingabe, Liebe, die werden trivialisiert, die werden bedeutungslos, die werden unterdrückt, obwohl sie doch eigentlich gerade die tiefste Bedeutung von Sexualität sind. Das ist also etwas, nicht, dass wir in unserer Seele sind, in unserem innersten Wesen, nicht nur etwas, das wir mit unseren Körpern tun. Aber genau in dieser selben Art und Weise wird der Tod pornografisch dargestellt. So ein Film, Fernsehen, Nachrichten. Der Tod wird entpersonalisiert. Er wird zu einem Objekt von Neugierde und Sensationssucht. Er wird externalisiert. Er wird veräußerlicht, so wie nach außen verlegt. Das ist eine Art, ne, da versucht man einfach zu vergessen, den Tod. So wie eine Flucht vor dem Tod. So wie sexuelle Pornografie ein Weglaufen ist vor der wahren Sexualität. Der Tod wird verdinglicht. Zu einem Ding halt in unseren, weiß ich, Medien, Fernsehen und Film und was auch immer. Mhm. Aber wenn wir den Tod zu einem Objekt machen, dann verbannt das den Tod aus unserem inneren Wesen. Wir sind nicht beteiligt. Wir haben damit nichts zu tun. Wir sind nicht verantwortlich. Wir werden wie Zuschauer zu dem Tod, nicht Teilnehmer. Und da wird Gott sei Dank der Tod ja erträglich.
Also wir sitzen alle im Kolosseum und schauen zu bei den Gladiatoren.
Genau so. Hm. Doch wenn wir aber den Tod zu einem Zuschauersport machen, dann machen wir auch das Leben selbst zu einem Zuschauersport. Dann an diesem Punkt angekommen, müssen wir uns vielleicht fragen, ob wir hier jetzt in einem Dilemma gelandet sind oder in einer Sackgasse. Wir haben jetzt in diesen zwei Sendungen den Tod aus zwei verschiedenen Perspektiven angeschaut. Vor 14 Tagen, da sahen wir den Tod als unseren Feind. Privat, individuell, unnatürlich. Mhm. Heute sehen wir den Tod als Fremden. Öffentlich, universell, natürlich. Und da sieht das so aus, als ob wir jetzt an diesen zwei Hörnern von einem Dilemma hängen. Sehen wir den Tod nun als Feind oder sehen wir ihn als Fremden? Sind wir jetzt gelandet in der Verzweiflung, ne, wo wir mit einem Feind zu tun haben, den wir nicht besiegen können? Oder sehen wir den Tod als Fremden, den wir kennen, aber verleugnen? Ja, dann sind wir in Unehrlichkeit gelandet. Und dann sieht das tatsächlich aus wie eine Sackgasse.
Tja, wie geht's jetzt weiter, Herr Papenkort?
Das ist ja mal eine spannende Frage.
Ja?
Die Frage, die sich vielleicht stellt, ist, ob wir dieser Flucht vor der Realität, ne, diesem Fremden, den Tod zum Fremden machen, ob wir dieser Flucht vor der Realität irgendwie entkommen können, fliehen vor der Flucht.
Oder uns ihr stellen?
Oder uns ihr stellen. Denn wenn wir uns ihr vielleicht stellen, nicht weglaufen, sondern bleiben, vielleicht finden wir ausgerechnet an dieser Stelle, so wie am Ende auch der ersten Station, der letzten Sendung, vielleicht finden wir ausgerechnet an dieser Stelle ein bisschen Licht in der Dunkelheit. Vielleicht gibt es ausgerechnet hier Warum? Warum versuchen wir beständig, diesen Tod nicht zu sehen, ihn zu bedecken, zu verstecken, zu verbergen, zu vertuschen? Schauen Sie, wir haben immer schon unsere Toten begraben. Warum eigentlich? Sogar Tiere, die ziehen sich zurück, wenn der Tod nahe kommt. Ist das bei den Tieren dann Unehrlichkeit oder Flucht vor der Realität? Wohl kaum. Oder haben diese Tiere vielleicht irgendeine unbewusste Ahnung von dieser selben intuitiven Weisheit, die wir auch irgendwo haben?
Die wir aber verdrängen können, ne?
Ja, aber sie ist da. Mhm. Wir sehen das gleich. Diese Intuition, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, sich aus der öffentlichen Welt zurückzuziehen, in die private Welt des Todes. Weil das die Welt ist, in welcher der Tod seine wahre Bedeutung offenbart. Vielleicht ahnen wir das. Nicht instinktiv, automatisch verhüllen wir unser Gesicht. Wir bedecken unser Gesicht oder wir wenden uns ab vom Tod. Warum? Vielleicht, weil wir in unseren Herzen wissen, dass der Tod ein großes Geheimnis ist, das aber nicht für die Öffentlichkeit und deren Blicke bestimmt ist. Und vielleicht wissen wir in unseren Herzen, dass die Wahrheit des Todes nicht das ist, was das Auge sieht. Und dass die äußere Erscheinung täuscht. Begraben wir die Toten nicht, um der wahren Bedeutung des Todes zu entfliehen, sondern um sie zu finden vielleicht. Wenn wir mit den Händen unser Gesicht verhüllen, bedecken, dann ist das so, als machten wir unsere Hände zu einem Spiegel, um uns von dem Tod des anderen zu unserem eigenen Tod zu wenden. Denn wir ahnen vielleicht, dass hier wirklich nur das geschlossene Auge wirklich sieht. Das offene Auge bleibt leer und sieht nichts. Und wir entdecken vielleicht, dass die großen Tiefen nach innen sichtbar werden. Wenn das jetzt der Grund ist, warum wir die Toten begraben, dann sind wir weise. Wir sehen den Tod nicht. Ein toter Leib, ein Leichnam, ist nicht der Tod. Wir sehen den Leichnam eines anderen. Wir sehen nie unseren eigenen. Wir wenden uns also vom Toten ab, um den Tod wirklich zu sehen. Wir wenden uns vom Toten ab, um den Tod wirklich zu sehen.
Nochmal, das heißt beispielsweise, ich bin auf einem Begräbnis und ich sehe eben beispielsweise den aufgebahrten Toten. Heißt es sozusagen, wenn ich aus diesem Aufbahrungsraum hinausgehe, dies nutze, um meinen Blick nach innen zu wenden, um vielleicht mich selber in diesem Sarg, in diesem Raum zu sehen? Wie darf ich das verstehen, Herr Papenkort?
Schauen Sie, wenn Sie zu einem Begräbnis gehen, Sie sehen den Tod nicht, Sie sehen immer nur den Leichnam.
Ich sehe die Hülle, ja.
Ne? Mhm. So. Und dann schauen wir das an, denken, das ist alles, aber das Wesentliche sehen wir gar nicht. Mhm. Weil ne, das Wesentliche ist nicht das Äußerliche, nicht das, was uns sichtbar ist, was erscheint. Die Tiefen, das Wesentliche sehen wir, wenn wir unsere Augen schließen, nach innen schauen, wenn wir schauen, ein bisschen mehr zu sehen, als nur das rein Äußerliche. Dann gehen wir auf die Beerdigung, haben die überstanden, trauern ein bisschen, weil das, weiß ich, ein Freund war, oder trauern ein bisschen lange, und sind dann froh, dass wir aus der Nummer wieder raus sind und haben den Tod nie begriffen, schon mal gar nicht unseren eigenen, weil wir immer nur den Tod von jemand anderem betrachten und bedauern und trauern.
Okay, jetzt verstehe ich es.
Nie nicht unseren eigenen. Wir sehen ihn nicht. Den Tod anzuschauen, das ist, als ob wir in ein Nichts schauen. Als ob wir in ein großes Loch schauen. Oder? Vielleicht ist es aber auch so, als ob wir in die Sonne wir nichts, wenn wir den Tod wirklich anschauen. Nicht, weil der Tod so dunkel ist oder so leer. Vielleicht sehen wir nichts, weil der Tod so voller Licht ist. Vielleicht sehen wir nichts, weil der Tod so strahlend leuchtet. Könnte doch sein, dass den Tod anzuschauen so ist, wie in die Sonne zu schauen.
Und nicht das dunkle Loch.
Ja, weil schauen Sie, wenn Sie in die Sonne schauen, sehen Sie auch nichts. Da ist so viel Licht, da können Sie nur für einen Moment reinschauen, dann müssen Sie wieder abwenden, weil Sie sonst blind werden. Der Tod erscheint uns als dunkel, also vielleicht nicht, weil er dunkel ist, also nur so ein leeres, bedeutungsloses Nichts. Vielleicht ist der Tod für uns dunkel, weil er so voller Licht ist, voller Sein, Fülle, Bedeutung, Sinn. Das ist, wenn da zu viel Licht ist, dann sehe ich auch nichts. Dann werde ich blind. Aber wenn das stimmt, wenn der Tod Licht ist, wenn der Tod eine Quelle der Wahrheit ist, dann ist der Tod nicht Feind und auch nicht Fremder. Wenn der Tod Quelle der Wahrheit ist, dann ist der Tod ein Freund.
Und darum geht es in der nächsten Sendung.
Genau. Licht und Wahrheit sind unsere Freunde. Und also schauen wir in der nächsten Sendung,
21. Februar,
genau dahin, der Tod als Freund.
Wie geht es jetzt weiter für die Hörer, die jetzt zum Beispiel ihre Fragen hier jetzt noch nicht gestellt haben, die aber doch ganz schön kauen, so an dem, was sie jetzt gehört haben? Wie soll man jetzt so die Zeit bis, wo wir was vom Tod als Freund hören, Wie kauen wir das? Wie gehen wir jetzt mal so damit um? Hätten Sie da ein paar Tipps für uns?
Also das allererste, ne, der Herr Müller wird wahrscheinlich gleich noch ansagen, wo man die CDs und wie auch immer Podcasts und wie auch immer stellen kann.
Genau.
Diese Sendung, die ist für die meisten von uns einfach viel zu viel, dass man sie in so 45 oder 50 Minuten so abarbeiten kann, weil sich da viele Sachen in uns bewegen. Da ist auch schon der erste Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, ist, geben Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit. Für die allermeisten von uns ist Nachdenken über den Tod etwas, was wir nicht wirklich tun. Wir behandeln ihn tatsächlich wie einen Fremden. Und vielleicht ist, wenn wir das feststellen, dass wir das tun, das eine Überraschung. Wie gehe ich damit um? Und dann ist das sicherlich ein guter Punkt, also wie bei Hiob ganz am Anfang von der Sendung. Sprechen Sie mit Gott darüber.
Und ruhig auch schimpfen.
Ja, ne, das kann er vertragen, kein Problem.
Okay.
Aber bewegen Sie das. Ja, vielleicht sind diese Gedanken für viele von uns ganz fremd. Nee, diese kurze Sendereihe will auf keinen Fall die Antwort auf den Tod sein. Was wir wirklich versuchen in diesen Sendungen ist, Fragen, das Beschäftigen mit dem Tod wieder zu einem Teil von uns werden zu lassen. Dass wir wieder mit unserem eigenen Tod leben. Und dann, dass wir uns, ne, wenn wir uns damit beschäftigen, auch eingestehen, wo ich wirklich stehe. Vielleicht hilft das, wenn ich dann nicht einfach nur denke und grüble, sondern wenn ich auch, ne, betend, aber dann auch ein Stück Papier nehme und meine Gedanken vielleicht einfach einmal aufschreibe. Das will wirklich eine Reise sein. Deswegen bitte auf gar keinen Fall an diesem Punkt stehen bleiben. Das ist, ne, der Fremde ist nicht das Ende der Reise. Der Freund ist ganz wichtig und danach geht das noch weiter. Das ist nicht alles, aber es ist vielleicht so viel, wie man in einer Stunde vielleicht anschauen kann, sehen kann.
Jetzt würde ich noch gern den Herrn Hilberger zuschalten. Herr Hilberger, hören Sie mich? Herr Hilberger, sind Sie bei mir?
Ja, natürlich, ja.
Ja, war mir nicht klar. Ich habe Sie bis jetzt nicht gehört. Herr Hilberger, Sie haben kurze Zeit, noch Ihre Frage zu stellen. Bitte. Ja.
Der Papenkott hat gesagt, dass der Tod die Folge der Erbsünde ist. Ist aber so, dass schon vor Adam und Eva die Erdkugel ist ja begrenzt. Das heißt, die Erdkugel war von Anfang an nicht für die Unsterblichkeit der Menschen, falls sie keine Erbsünde begangen hätte, geschaffen. Also diese Menschen hätten gar keinen Platz auf der Erde. Also der Tod war schon von vornherein eingeplant.
Okay, also ich lasse die Frage jetzt einfach mal so stehen. Also Sie bezweifeln, dass eben der Tod die Folge der Erbsünde ist.
Genau.
Und gebe jetzt die Frage nochmal an den Herrn Papenkort weiter.
Also, ich war nicht dabei.
Okay.
Ja, das hört sich ein bisschen flapsig an. Aber ja. das heißt dann auch, dass ich mich auf Offenbarung verlassen muss.
Ja.
Ja, da reden wir über einen Bereich, auf den wir beide keinen Zugriff haben. Und in dieser Offenbarung ist das tatsächlich so, also in der Heiligen Schrift und in der Lehre unserer Kirche, ist es tatsächlich so, dass Adam nicht gestorben wäre. Und auch die Tiere, die haben jetzt nicht den Menschen angefallen, wie auch immer. An diesem berühmten Apfelbaum, in dieser Sünde, als sie in die Welt kam, ist jetzt nicht nur dem Menschen was passiert, sondern die ganze Schöpfung. Da ist die Auswirkung von Sünde, die haben wir nicht annähernd auf dem Schirm. Die haben wir nicht annähernd verstanden. Und nun kann man das natürlich diskutieren, aber die Schrift ist da sehr eindeutig, dass die Sünde dass der Tod durch die Sünde in die Welt kam.
Und das ist uns einfach durch die Heilige Schrift offenbart worden und darauf stützen wir uns einfach.
Ja, klar.
Keiner war dabei. Herr Papenkort, lassen wir es so stehen. Ganz herzlichen Dank für Der Tod als Fremder. Wir sind sehr, sehr gespannt auf den Tod als Freund. Und für die, die es interessiert, die noch weiter am Ball bleiben wollen, der Tod als die Mutter und der Tod als der Liebhaber. Wir dürfen gespannt sein, Herr Papenkort. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Behüt Sie Gott und wir hören uns wieder.
Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie, wie Herr Papenkort gesagt hat, weiter kauen wollen an dieser Sendung und vielleicht nicht alles mitgekriegt haben oder manches nochmal gern wiederhören möchten, Sie können sich eine CD dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der 08323 9675120 oder direkt bestellen über die Website von Radio Horeb www.horeb.org. Oder Sie können sich auch diese Sendungen jederzeit sehr bequem als Podcast herunterladen. Wenn das jetzt Ihnen ein Fremdwort ist und böhmische Dörfer, dann vielleicht haben Sie einen Enkel oder einen Bekannten oder Verwandten, der weiß, wie man das macht. Manche tun sich ja da schwer. Willkommen im Club. Also diese Möglichkeiten gibt es. Podcast, CD bestellen. Wenn Sie Fragen zur Sendung oder zu Radio Horeb allgemein haben, der Radio Horeb Hörerservice steht zu Ihrer Verfügung unter den normalen Geschäftszeiten 08323 9675110. Ich wiederhole nochmal 08323 9675110. Dort könnten Sie auch erfahren, wie Sie mit Herrn Papenkort und seinem Institut in Verbindung treten möchten. Vielleicht möchten Sie Herrn Papenkort zu sich einladen als Referenten in Ihre Gemeinde, in eine Schulklasse, in Ihre Gemeinschaft. Dann wenden Sie sich an den Radio Horeb Hörerservice. Dort sind die Kontaktdaten von Herrn Papenkort hinterlegt. Oder Sie besuchen ihn im Internet unter www.neueva.de. Als Kürzel für Neuevangelisierung, also nochmal www.neueva.de. Ihnen einen gesegneten Tag. Behüt Sie alle Gott. Es verabschiedet sich Dominik Miller.